Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir berichten heute über eine neue Mensch-Maschine-Schnittstelle, die Gedanken direkt in gesprochene Sprache verwandeln kann. Außerdem berichten wir über ein cleveres Beleuchtungssystem, mit dem man in einem BMW-Werk die Schlafstörungen von Schichtarbeitern lindern will. Und wir erklären, wie Alpakas dazu beitragen können, die Zahl der Tiere zu verringern, die im Dienst der Wissenschaft sterben. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter.
At the age of 21, I was told I had an incurable disabling disease that would kill me in 2 or 3 years.
Der vergangenes Jahr verstorbene Physiker Stephen Hawking, der litt an der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, die mit 26 an den Rollstuhl fesselte und ihm mit 43 seine Stimme raubte. Von da an konnte er nur noch im Schneckentempo kommunizieren, per Sprachcomputer mit wenigen Worten pro Minute. Ein Brain-Computer-Interface, das Hirnforscher heute im Fachmagazin Nature beschreiben, könnte Patienten künftig helfen, sich viel flüssiger zu artikulieren, wenn sie wegen ALS oder anderen Erkrankungen ihre Stimme verloren haben. Denn die neue Technik macht es möglich, Gedanken direkt in hörbare Sprache zu übersetzen, ohne zeitraubende Umwege. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth in Berlin. Die Wissenschaftler schreiben, sie hätten Gedanken direkt hörbar gemacht. Heißt das, Stumme können bald wieder sprechen?
Nein, also soweit sind die Forscher aus San Francisco wirklich noch nicht. Ihre 5 Versuchspersonen, die konnten nämlich alle noch sprechen. Das war nicht ihr Problem. Die litten alle an einer Epilepsie und um den Herd wirklich genau zu finden, um ihn dann rausoperieren zu können, da wurde denen eine Elektrodenmatte direkt aufs Gehirn gelegt. Da haben die für ein paar Tage oder Wochen das getragen. Da sollten eigentlich die Nervenzellen belauscht werden, um eben diese epileptischen Anfälle genau zu vermessen. Aber in der Zwischenzeit, da haben die Patienten natürlich Langeweile und nehmen deshalb gerne an Experimenten teil. Und in diesem Fall haben die Forscher sie gebeten, mehrere hundert Sätze laut vorzulesen. So konnten sie über die Elektroden ein komplexes Signal aus dem Gehirn aufzeichnen. Und das haben sie dann ihrerseits wieder aufwendig analysiert und am Ende mit dem Ergebnis so einen Sprachgenerator angesteuert.
Nun ist das Feuern der Neuronen im Gehirn, Sie haben schon gesagt, eine komplexe Sache. Wie haben die Forscher aus diesen Nervensignalen jetzt Rückschlüsse auf Sprachlaute und Äußerungen ziehen können?
Ist nicht so einfach. Also dazu nutzt man ganz allgemein lernende Computerprogramme. Die bekommen einerseits die Daten aus dem Gehirn, klar, und andererseits die Aufnahmen der dazugehörigen Lautfolgen. Und dann bilden die sozusagen eine Brücke zwischen beiden. Das ist aber sehr aufwendig und schwierig. Und der Clou dieser neuen Arbeit ist, dass sie in diesen Lernprozess einen Zwischenschritt eingebaut haben. Und zwar ein Modell des menschlichen Sprechapparates, sozusagen virtuelle Lippen, Zunge, Kehlkopf und so weiter. Und aus den Gehirndaten wurden dann zuerst die Anweisungen für die rund 100 Sprechmuskeln extrahiert und erst aus deren Bewegungen wurden dann die Laute abgeleitet. Und dieser Zwischenschritt ist entscheidend, weil es viel weniger Muskelsignale gibt als mögliche Worte. Das heißt, die Lernaufgabe für den Computer wurde so entscheidend erleichtert.
Jetzt wüssten wir natürlich, wie klingt das denn im Ergebnis dann?
Ja, am besten hören wir da mal rein. Jetzt ist erst der Sprachgenerator zu hören, dann die Stimme der Patientin und dann nochmal der Sprachgenerator.
The print that you are seeing is unknowable in moves.
The proof that you are seeking is not available in books.
The proof that you are seeking is unknowable in moves.
Also ganz klar, der gehirngesteuerte Sprachcomputer, der klingt viel verwaschener als das Original. Das ist aber gar nicht so ein großes Problem, wie man vielleicht denken könnte. Also die Forscher haben die Sätze Testhörern vorgespielt und da gab es sogar einen, der schaffte es, 82 von 100 Sätzen korrekt abzuschreiben. Im Durchschnitt war die Erkennungsrate eher so bei halbe-halbe bei den Wörtern. Das klingt nicht gut, aber in der Praxis, ich habe selbst mit einer Frau zu tun gehabt, die schwere Sprachprobleme hatte. Man hört sich da rein, man weiß auch, was das Thema des Gesprächs ist. Man kann Nachfragen stellen, das alles erleichtert die Kommunikation und da kann so ein System, auch wenn es nicht perfekt ist, in der Praxis doch einen entscheidenden einen Unterschied machen.
Nun waren ja aber die Versuchspersonen, die da jetzt mitgemacht haben, gar nicht stumm. Die konnten sich normal artikulieren. Funktioniert das Ganze denn auch, wenn ein Stummer nur still in Gedanken vor sich hinspricht?
Ja, das ist schwer zu prüfen. Dazu gibt es ja naturgemäß keine Aufnahmen, wie ähnlich das dann klingt. Aber die Grundstruktur der Sprache, die lässt sich tatsächlich auslesen, auch wenn die Muskeln im Sprechapparat gar nicht angesteuert werden. Das haben sie mit diesem System erprobt. Wobei man da auch sagen muss, das war dann ein bisschen noch verwaschener sozusagen. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, wenn die Patienten wirklich selbst Sprachprobleme haben, dann kann das auch anders sein. Dann ist vielleicht im Gehirn die Verarbeitung dieser Signale nicht mehr ganz so deutlich. Da gibt es ja auch kein akustisches Feedback. Und wie weit das dann wirklich trägt, das müssen Studien mit echten Patienten zeigen.
Aber welche Patienten wären denn bereit, sich für solche Tests eine Elektrodenmatte aufs Gehirn operieren zu lassen? Das ist ja eine begrenzte Zielgruppe wahrscheinlich.
Das ist richtig, das sind nur wenige, aber es ist nicht völlig absurd. Es gibt zum Beispiel querschnittgelähmte Patienten, die diesen Schritt gegangen sind, um zum Beispiel den Rollstuhl noch steuern zu können. Und wenn man sich die Alternative anguckt, mit anderen Systemen muss man wirklich Wort, Buchstabe für Buchstabe buchstabieren. Das dauert endlos. Gesprochene Sprache hat 150 Worte in der Minute. Das ist was ganz anderes. Also für Patienten mit ALS könnte das attraktiv sein. Die können am Anfang noch sprechen, könnten das System trainieren. Und dann ist es für die möglicherweise in der Zukunft einen Weg, auch weiter mit ihren Familien kommunizieren zu können.
Gedanken direkt in Sprache übersetzen. Ein neuartiges Brain-Computer-Interface macht das möglich. Infos und Einschätzungen dazu von Volkert Wildermuth. Vielen Dank nach Berlin. Schichtarbeiter schlafen oft schlecht, weil ihre innere Uhr aus dem Takt ist. In einem Forschungsprojekt namens iLights haben Wissenschaftler deshalb untersucht, ob eine clevere Beleuchtung in Fabrikhallen Abhilfe schaffen könnte. Getestet wurde das Ganze bei einem Feldversuch bei BMW. Details von Nina Rink.
Messen wir mal das Mittagslicht. Alle Farben sind in ähnlicher Stärke vorhanden. Wenn wir jetzt uns die Beleuchtungsstärke nochmal anschauen, 11.000 Lux hat man nirgendwo in geschlossenen Räumen.
Rashid Özgüt steht auf dem Hof des Fraunhofer Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen. In der Hand ein Spektrometer. Der Elektroingenieur beschäftigt sich unter anderem mit der Wirkung von Licht auf den Körper von Schichtarbeitern, die während der Arbeit nicht in den Genuss von Tageslicht kommen. Etwa 6 Millionen Menschen arbeiten im Schichtdienst und damit gegen ihre innere Uhr. Die Folge, jeder zweite von ihnen leidet unter Schlafproblemen, die wiederum das Risiko für Folgeerkrankungen erhöhen. Hier setzte das Projekt iLights an, das Rashid Özgüç leitete.
Das Ziel war, zu untersuchen, unter welcher Lichtbedingung ist die Konzentrationsleistung während der Arbeit am besten, aber auch, wie man das Schlaf-Wach-Verhalten positiv beeinflussen kann. Wie sieht es aus nach einer Spätschicht, nachdem die Teilnehmer die ganze Zeit dem künstlichen Licht ausgesetzt waren?
Dazu arbeiteten die Fraunhofer-Forscher eng mit Schlafmedizinern im Krankenhaus Köln-Porz zusammen und führten eine umfassende Feldstudie im BMW-Montagewerk in München durch. Die knapp 80 Fließbandarbeiter, die teilnahmen, trugen in der Fabrik Basecaps mit Sensoren, die genau registrierten, wie viel Licht welcher Farbe sie während ihrer Schicht abbekamen. Zusätzlich erfassten Fitness-Tracker ihr Schlaf-Wach-Verhalten vor und nach der Arbeit. Im Verlauf des Feldversuchs wurden die Probanden an einem Bandabschnitt im Werk 5 verschiedenen Lichtszenarien ausgesetzt. Erzeugt wurden sie über ein eigens entwickeltes LED-Lichtsystem, bei dem die Intensität einzelner Wellenlängen des Lichtspektrums steuerbar ist.
Wir haben mit den Blauanteilen gespielt, je nach Tageszeit dann auch entsprechend eingestellt. Zuallererst haben wir mal beide Extreme dargestellt, indem wir 4 Wochen lang statisch sowohl die Früh- als auch die Spätschicht wenig blauhaltigem Licht ausgesetzt haben und 4 Wochen lang mit extrem viel blauhaltigem Licht und geguckt, wie sich das auswirkt.
Seit 2002 ist bekannt, dass die Netzhaut im Auge Licht nicht nur durch die Stäbchen und Zäpfchen verarbeitet, sondern dass ein dritter Rezeptor im Spiel ist. Die melanopsinhaltigen Ganglienzellen, die im Körper als Taktgeber für den zirkadianen Rhythmus fungieren. Diese Zellen reagieren besonders empfindlich auf blaues Licht und verhindern, dass das Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet wird. Mit der Erhöhung des Blauanteils und der Beleuchtungsstärke in der Werkshalle verbesserte sich das Schlaf-Wach-Verhalten besonders der Arbeiter in der Spätschicht. Denn sie haben nach der Schicht häufiger mit Einschlafproblemen zu kämpfen und sind am nächsten Tag oft müde.
Grundsätzlich haben wir dann am Ende halt resümiert und gesagt, die Frühschicht sollte, wie es auch uns die Natur vorgibt, mit einem kalten, also blau angereicherten Licht beginnen.
Ein hoher Blauanteil zu Beginn der Schicht steigert die Konzentration und damit die Produktivität.
Und bei der Spätschicht beginnt man ähnlich mit einem kaltweißen, blau angereicherten Licht. Aber spätestens eine Stunde vor Schichtende sollte man den Blauanteil so stark wie möglich reduziert haben.
Das begünstigt die Freisetzung des Hormons Melatonin und erleichtert das Einschlafen nach der Arbeit. Bei BMW ist man zufrieden mit den Ergebnissen und will die Beleuchtung in der Montagehalle entsprechend umstellen. Auch weitere Unternehmen mit Schichtarbeit hätten bereits Interesse angemeldet, berichtet Rashid Özgüç. Als nächstes wären jetzt Langzeitstudien mit Mehrschichtarbeitern nötig. Sollten die ähnlich positiv verlaufen, stünde einer Umsetzung in die Praxis nichts im Wege, meint der Forscher.
Und dann würde ich sagen, entweder das Schichtsystem abschaffen oder halt solche dynamischen Steuerungen einsetzen.
Intelligente Beleuchtung kann die Schlafprobleme von Schichtarbeitern lindern. Ein Beitrag von Nina Rink war das. Die Klimaforscherin Friederike Otto ist gerade ziemlich gefragt, weil sie neue Wege aufgezeigt hat, wie man den Menschen die Folgen des Klimawandels plastisch vor Augen führen kann. Nun hat sie auch noch ein Sachbuch zum Thema geschrieben. Unser Rezensent findet sehr lesenswert.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
Werden Sie auch wütend, wenn jemand behauptet, den Klimawandel gäbe es nicht, obwohl doch immer öfter die Sonne brennt und Stürme durchs Land ziehen? Kommen Sie dann aber ins Schwitzen, wenn Sie dem Skeptiker erklären wollen, warum der Klimawandel solche Extremereignisse begünstigt? Dann hat die Klimaforscherin Friederike Otto genau das richtige Buch für Sie geschrieben. Wütendes Wetter, auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzewellen, Hochwasser und Stürme, heißt es. Friederike Otto erklärt darin, wie das alltägliche Wetter mit dem langfristigen Klimawandel zusammenhängt. Die wissenschaftliche Disziplin dazu, die Attributions- oder Zuordnungsforschung, hat sie selbst mit ins Leben gerufen.
Wir vergleichen das Wetter in einer Welt ohne Klimawandel mit dem Wetter in unserer heutigen Welt. Als würde man eine Schablone, die den Raum möglichen Wetters in der einen Welt abbildet, auf den Raum möglichen Wetters in der anderen Welt legen und überprüfen, ob sich die Umrisse verändert haben, also das Wetter extremer oder auch weniger extrem geworden ist.
Was von der Idee her relativ einfach klingt, ist im konkreten Fall wahnsinnig kompliziert. Die Zuordnungsforscher müssen unterschiedliche Klimamodelle berücksichtigen und riesige Datenmengen aus der Vergangenheit und der Gegenwart statistisch auswerten. Über Luftzirkulation, Windstärke, Temperatur, Feuchtigkeit und vieles mehr. Eine komplexe Materie, aber Otto gelingt es, sie verständlich und spannend aufzubereiten. Am Beispiel extremer Wetterereignisse der letzten Jahre führt sie plastisch vor, wie die Zuordnungsforscher wie Detektive nach Zusammenhängen suchen. Und zwar mit dem Ziel der Klimaforschung, einen stärkeren Aktualitätsbezug zu verschaffen. Die Ergebnisse lesen sich dann zum Beispiel so.
Hätten wir noch das einstige Klimasystem, wären 31,2 Grad Celsius an drei aufeinanderfolgenden Tagen in Oslo wie im Sommer 2018 ein extremes Ereignis gewesen. Unter den heutigen Klimabedingungen ist es das nicht mehr. Der Sommer 2018 in Oslo liefert damit ein Paradebeispiel dafür, was der Klimawandel für den Alltag der Menschen bedeutet. Die Rekordtemperaturen, sie spiegeln das neue Normal wider.
Friederike Otto macht klar, dass der Klimawandel eine Tatsache ist. Sie benennt Ursachen und Verantwortliche und macht politische Vorschläge, wie sich die Folgen eindämmen ließen. Die Forscherin weist aber auch auf Wissenslücken hin und warnt davor, voreilige Schlüsse zu ziehen.
Medien greifen vor allem die Studien auf, in denen der Klimawandel eindeutig eine Rolle spielt, und zwar eine wichtige. Damit entsteht der Eindruck, der Klimawandel mache alles schlimmer. Manchmal stimmt das, aber manchmal eben auch nicht. Und manchmal ist es auch ganz bequem, mit dem Klimawandel einen großen, übermächtigen Schuldigen zu haben.
Denn manchmal sind einfach nur falsche politische Entscheidungen dafür verantwortlich, dass sich Landstriche aufheizen oder überflutet werden.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die nicht nur übers Wetter reden wollen, sondern auch kompetent über die Erderwärmung und ihre Folgen.
Erkenntnisgewinn.
Wenn man komplex genug denkt, bleibt auch die Wechselwirkung zwischen Wetter und Klima kein Rätsel mehr.
Spaßfaktor.
Löst mit leichter Hand einige Nebelbänke im Kopf auf und verschafft klarere Sicht.
Martin Hubert empfiehlt das Sachbuch Wütendes Wetter, auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzewellen, Hochwasser und Stürme. Das Buch von Friederike Otto ist bei Ullstein erschienen, hat 240 Seiten und kostet 18 Euro. Es sind zwar keine Tierversuche im ganz klassischen Sinn, dennoch sterben weltweit jährlich viele tausend Ziegen, Schafe und Esel für die Wissenschaft. weil sie als Bioreaktoren dienen, die sogenannte Sekundärantikörper produzieren, mit deren Hilfe Forscher Biomoleküle und Gewebestrukturen unter Mikroskop sichtbar machen können. In Göttingen hat man nun aber eine tierfreundlichere Alternative gefunden, bei der Alpakas eine Schlüsselrolle spielen. Andrea Hoferichter berichtet.
Alpakas haben nicht nur ein freundliches Wesen und flauschige Wolle, sondern wie alle Kamele auch ganz besondere Antikörper, einfach gestrickt und leicht zu verkleinern. Diese Eigenschaften wollen Forscher des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie in Göttingen nutzen, um die heute gängige Antikörperproduktion in Tieren zumindest in Teilen überflüssig zu machen.
Galopp, jetzt kommen Sie!
Sarah Kimina ist Tierärztin und die Tierschutzbeauftragte des Instituts. Sie lockt die Alpakas mit einem Eimer voll Kraftfutter.
Das war ein Spuck.
Meistens lässt sie die Tiere nach der Extramahlzeit einfach wieder laufen. Nur ab und zu muss sie doch Hand anlegen, eine Spritze geben oder Blut abnehmen.
Die Tiere werden immunisiert. Das ist wie eine Impfung bei uns auch. Das heißt, der Impfstoff, das ist ein ganz kleines Volumen. Das wird unter die Haut gespritzt. Wir scheren die Haut, wir betäuben sie, dann spritzen wir das. Dann wird gewartet einige Wochen und dann nehmen wir unsere Blutprobe ab. Dann wird geprüft, ob entsprechende Antikörper gebildet worden sind. Und dann gibt es eine weitere Blutprobe, die entnommen wird. Und aus der werden dann die Lymphozyten isoliert und das weitere Prozedere passiert im Labor.
Aus den Lymphozyten, also den weißen Blutkörperchen, isolieren hier Forscher um Dirk Görlich und Tino Pleiner die genetischen Baupläne der gewünschten Antikörper. Damit wiederum programmieren sie Bakterien so um, dass diese nun winzige Antikörperfragmente produzieren, sogenannte Nanoantikörper oder Nanobodies. Die Winzlinge sollen künftig sogenannte Sekundärantikörper ersetzen, die in der Forschung und Diagnostik zum Einsatz kommen. Sekundärantikörper können nämlich in Kombination mit Fluoreszenzfarbstoffen und passgenauen Primärantikörpern, meistens aus Kaninchen oder Mäusen, Biomoleküle zum Leuchten bringen oder Gewebestrukturen, zum Beispiel Tumorgewebe, erklärt Dirk Görlich.
Und diese Sekundärantikörper, die werden in Tieren erzeugt, wie Ziegen, Schafen, Eseln, Pferden. Und die Tiere werden tatsächlich für eine Produktion herangezogen. Das heißt, sie werden immunisiert mit Primärantikörpern und ihnen werden eine große Menge Blut abgenommen. Aus dem Blut werden dann diese Sekundärantikörper produziert. Genaue Zahlen sind nicht dokumentiert, weil es keine Statistiken dazu gibt. Aber indirekt kann man ableiten, dass wahrscheinlich im Jahr weltweit zehntausende Tiere dafür eingesetzt werden. Und das Ende eines Tieres ist dann normalerweise, dass es ausgeblutet wird, also die Produktion sozusagen nicht überlebt.
Die Antikörperfragmente hingegen, für die Alpakas Baupläne liefern, werden von Bakterien produziert, in Fermentern, wie man sie so ähnlich aus Brauereien kennt. Es müssen also keine Tiere sterben. Und die Nanobodies haben noch weitere Vorteile, sagt Dirk Görlich. Sie liefern in der Fluoreszenzmikroskopie höher aufgelöste Bilder und bei der Probenvorbereitung und Analyse lässt sich eine Menge Zeit sparen.
Bisher war es so, dass man eine Probe mehrfach inkubieren musste, also eine erste Inkubation mit einem primären Antikörper, der das eigentliche Zielmolekül erkennt. Dann sind die Proben gewaschen worden, dann kann man mit einem Sekundärantikörper wieder waschen und dann konnte man die Probe erst in die Mikroskopie einsetzen. Mit unserem Verfahren können wir Primärantikörper und Nanobody gleichzeitig inkubieren. Das heißt, man spart dann pro Probe 1 bis 2 Stunden ein. Und das sollte dann auch die Akzeptanz für das tierfrei produzierte Produkt hoffentlich erhöhen.
Eine Patentierung der Technologie ist gerade in Arbeit. Als nächstes wollen die Forscher Nanobodies herstellen, die sich für den Nachweis von Antikörpern bei Virusinfektionen eignen. Auch bei Tieren, Stichwort Vogelgrippe. Und sie wollen prüfen, ob sich die Nanobody-Ernten mit Hefen statt Bakterien noch steigern lassen.
Ein Beitrag von Andrea Hoferichter war das. Wir machen weiter mit den Meldungen, heute von und mit Sophia Wagner.
Zum ersten Mal wurde ein künstlicher Krater in einen Asteroiden gesprengt. Wie die japanische Raumfahrtagentur JAXA mitteilt, hat die Raumsonde Hayabusa 2 die Sprengung auf dem Asteroiden Ryugu bereits Anfang des Monats vorgenommen. Ziel sei es gewesen, Material aus tieferen Schichten des Asteroiden zu sammeln. Bereits 2005 hatte die US-Raumfahrtbehörde NASA einen künstlichen Krater auf einem Kometen geschaffen, aber keine Proben entnommen. Hayabusa 2 war im Dezember 2014 gestartet und soll mit den Proben im kommenden Jahr zur Erde zurückkehren.
Die Kaiserpinguine stehen auf dünnem Eis.
Seit 3 Jahren sind in der ehemals zweitgrößten Kaiserpinguinkolonie der Antarktis keine Jungen geschlüpft. Das stellten Forschende des British Antarctic Survey bei einer Analyse von hochaufgelösten Satellitenbildern fest. Kaiserpinguine brauchen zum Brüten stabiles Meereseis, das über einen Zeitraum von 9 Monaten bestehen muss. Wie die Forschenden in der Fachzeitschrift Antarctic Science berichten, sei dies in den letzten 3 Jahren nicht der Fall gewesen. Die schwimmende Eisdecke sei jeweils 2 Monate vor dem Schlüpfen der Jungen zerbrochen. Pro Jahr hätten so 14.000 bis 25.000 Brutpaare ihren Nachwuchs verloren. Die gute Nachricht sei, dass viele der Pinguine mittlerweile in andere Kolonien mit stabileren Eisdecken umgezogen seien. Dennoch glauben die Forschenden, dass die Population der Kaiserpinguine in den nächsten Jahrzehnten deutlich abnehmen werde.
Viele Streitigkeiten im Sport könnten auf eine verzerrte Zeitwahrnehmung zurückzuführen sein.
2 Fußballspieler stürzen sich auf einen Ball, der ins Aus geht. Wer hatte den letzten Kontakt? Dass sich Spieler bei dieser Frage oft gegenseitig beschuldigen, könnte auch an einer verzerrten Zeitwahrnehmung liegen. Denn das Gehirn bewertet eigene Handlungen als schneller, verglichen mit der gleichzeitig erfolgten Handlung eines anderen. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschenden aus den USA, die im Fachmagazin Science Advances publiziert wurde. Die Wissenschaftler machten verschiedene Tests und stellten dabei unter anderem fest, dass 2 Personen, die gleichzeitig einen Knopf drücken, die eigene Handlung jeweils als 50 Millisekunden schneller empfinden. Laut den Autoren könnte diese Verzerrung an den unterschiedlichen Zeitspannen liegen, die das Gehirn braucht, um eigene und fremde Handlungen zu verarbeiten.
Bestimmte Konservierungsstoffe könnten Diabetes fördern.
Die sogenannten Propionate stehen laut einer neuen Studie im Verdacht, das Risiko für Diabetes zu erhöhen. Experimente mit Mäusen und Menschen hätten demnach gezeigt, dass die wiederholte Einnahme von propionathaltigen Lebensmitteln bestimmte Hormonkaskaden in Gang setze. Diese könnten zur Entwicklung einer Insulinresistenz führen und langfristig in Übergewicht und Typ-2-Diabetes münden. Das berichten Forschende der Universität Harvard in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine. Propionate sind Konservierungsmittel, die vor Schimmel schützen und hauptsächlich in abgepackten Schnittbroten und Feingepäck verwendet werden.
Der Tropenwald ist 2018 weltweit um 12 Millionen Hektar zurückgegangen.
Besonders besorgniserregend seien dabei die Verluste von ursprünglichem Regenwald. Insgesamt 3,64 Millionen Hektar dieses primären Baumbestandes seien verschwunden. Eine Fläche größer als Belgien. Die Daten stammen aus der Auswertung von Satellitenbildern und wurden im Bericht des Projektes Global Forest Watch veröffentlicht. Ursache des Verlusts seien neben der Abholzung für Weideflächen auch Waldbrände. Die größte Fläche ursprünglichen Regenwaldes ging laut des Berichtes in Brasilien verloren. In Indonesien sei der Verlust von Primärwald dagegen auf den niedrigsten Stand seit 2003 gefallen. Dies deutet laut den Autoren darauf hin, dass die Schutzmaßnahmen der Regierung Wirkung zeigten. Auch insgesamt sei der Rückgang des Waldes im Jahr 2018 etwas weniger stark ausgefallen als in den beiden vorhergehenden Jahren.
Sternzeit, 25. April. Die Uhr mit dem Ball. Früher hatten viele Hafenstädte exzellente Sternwarten. Denn zu den klassischen Aufgaben der Astronomen gehörte es, anhand des Laufs der Gestirne die genaue Uhrzeit zu bestimmen. Für die Navigation auf hoher See war eine auf die Sekunde genau gehende Borduhr von größter Bedeutung. Nur so ließ sich die geografische Länge exakt bestimmen. Als es noch keine Funksignale und Satelliten gab, haben die Astronomen mit Hilfe von Zeitbällen den Kapitänen in den Häfen die exakte Zeit mitgeteilt. Im Hamburger Hafen diente ab 1876 ein schwarzer Ball mit 1,5 Metern Durchmesser als Zeitsignal. Er hing auf dem alten Kaispeicher A an einem Gerüst gut 50 Meter über der Elbe. Die Astronomen lösten täglich zur selben Zeit den Ball über ein eigens verlegtes elektrisches Kabel aus. Immer um 12 Uhr mittags in Greenwich, das den Nullpunkt der Längenmessung darstellte, fiel der Ball 3 Meter nach unten. Mit diesem Signal konnten die Schiffsführer ihre Borduhren kontrollieren. Als Vorwarnung wurde der Ball 10 Minuten vor dem entscheidenden Zeitpunkt halb hochgezogen, 3 Minuten vorher dann ganz. Zeitweise gab es weltweit mehr als 130 Zeitbälle. Mittlerweile ist diese Technik überholt. Funkuhren und Satellitensignale sind zuverlässiger. Und in den Sternwarten weiß heute kaum noch jemand, dass früher der Zeitdienst zu den wichtigsten Aufgaben eines Instituts gehörte. Auch die Hamburger Zeitballanlage ist längst verschwunden, An ihrer Stelle steht jetzt die Elbphilharmonie.
Soweit für heute von Forschung aktuell. Die Deutsche Bank und die Commerzbank wollen jetzt doch nicht mehr fusionieren. Warum, das erklären die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.